Hallo und herzlich willkommen zu Folge 151 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Konstantin Singer aus Stuttgart, der seit 12 Monaten die Zenbox als Side-Project neben seinem Mercedes-Benz Fulltime-Job aufbaut. Ja, und die Zenbox ist ein physisches Digital Detox Device. Kann man Apps blocken? Ganz einfach. Wir sprechen natürlich drüber, was macht es mit dem Menschen, die ganze Doomscrolling-Geschichte? Wie hilft ihm die App? Wie kam er überhaupt auf die Idee, das Ganze zu machen? Wie hat er seine ersten Umsätze erreicht? Und vor allem, er hat auch jetzt einen B2B-Kunden gewonnen, der mehrere hundert Devices abnimmt. Super spannend. Ja, wir sprechen natürlich auch ausführlich darüber, wie er das ganze Gerät gebaut hat, Hardware, Software, wie das Zusammenspiel funktioniert, was es kostet. Und ganz wichtig, wenn du wie ich auch Android-User bist, dann mach bei der Umfrage mit. Aktuell gibt es nämlich die Zenbox-App nur für iOS und ich brauche die unbedingt für Android. Und in den Shownotes ist der Link dafür und ich hoffe, dass es dann noch vor Weihnachten hinhaut. Ansonsten gibt es am Ende des Podcasts einen 10€ Rabattcode, den verrate ich ja natürlich nicht, bleib bis zum Ende dran. Und jetzt noch der Hinweis in eigener Sache, in der aktuellen Folge des Engineering Kiosk Podcast beziehungsweise in der Folge 233 vom Mittwoch durfte ich für den Adventskalender, den die Kollegen machen, eine Episode beisteuern. Und in der Folge geht es um Trust Battery, also die Vertrauensbatterie. Der Engineering Kiosk Adventskalender sind so 10-Minuten Episoden, wo ihr kurz und knackig neue Themen oder neue Podcasts kennenlernt. Und ich verlinke die Folge natürlich. Ansonsten, bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge mit dem Konstantin, kannst du mir immer gerne Folgenvorschläge, Gästevorschläge für neue Folgen so rum natürlich schicken. Ja, ich bin schon voll im Vorweihnachtsmodus, wie man hier hört. Also gern Vorschläge für neue Gäste schicken, hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular auf der Website. Auf der Website gibt's auch wie immer den Newsletter zum Abo, den verschicke ich immer montags. So, ansonsten kannst du den Podcast natürlich gerne bewerten, das wird mir sehr weiterhelfen. Wirklich ist auch viel Arbeit, so ein Podcast auch gern weiterempfehlen an Leute, die du kennst. Oder auch eine alte Folge hören, es gibt ja schon 150 Folgen. Ach, da fällt mir gerade ein, ich mache den Spaß jetzt hier seit 3 Jahren. Also ist wirklich auch eine lange Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe. Vielen, vielen Dank auch, wenn du ein treuer Hörer bist oder auch ein neuer. Also gibt einen Haufen Folgen im Backlog, die auch wirklich interessant sind, egal ob jetzt aus den Bereichen E-Commerce, SaaS oder App. Auch vielen Dank für die Leute, die mir ihr Spotify oder sonst was Wrapped geschickt haben. Also so diese Übersicht, wer welche Podcasts hört, da gehen auf jeden Fall mal Grüße raus an den Wahid von Mapia, der hat es auf LinkedIn geschrieben, und an den Özmann. Der Özmann heißt ja, glaube ich, hier auf Twitter und auf Blue Sky zu finden. So, vielen, vielen Dank dafür. Wer da noch was hat, schickt es mir gern zu, oder falls ich es übersehen habe oder hier jetzt vergessen habe, auch so. Jetzt auch wirklich genug Geplänkel. Viel Spaß mit der Folge mit Konstantin und mir. Guten Morgen, Konstantin, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Na klar, sehr gern. Ich finde es ja immer spannend, wenn was die Menschen so alles für Produkte bauen. Und bei dir gibt es halt viele interessante Themen. Aber erzähl doch erstmal, wo kommst du her und wie würdest du in eigenen Worten beschreiben, was du machst?
Ja, mein Name ist Konstantin Singer. Ich bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter mit 2 Jahren. Und generell kann man sagen, ich sage immer, ich bin digitaler Generalist. Ich kann ganz viel, aber nichts so richtig.
Das sind wir schon heißt, zwei.
Ja, also ja, wir können gleich noch darüber reden mit Zenbox. Also ich habe eigentlich die letzten 15 Jahren verschiedene digitale Projekte gemacht, sei es in der Agenturwelt, also große Webseiten gebaut, App-Projekte etc. Hatte schon mal ein Startup im Bereich mobiler, also es war eine Logistikplattform namens Movemates. Bin dann über Umwege über die Corporate Startup Welt und letztendlich auch durch die Lockdowns zu Mercedes gekommen und habe dort vor allem Infotainment Apps betreut. Also ein Projekt war zum Beispiel mit Tetris zusammen. Da haben wir in den neuen EQS damals Tetris reingebracht, dass man auch beim autonomen Fahren spielen kann.
Geil. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich leider keinen habe, aber.
Ja, nicht so günstig das Auto.
Ja.
Genau, und jetzt momentan bei Mercedes kümmere ich mich um die Productivity-Apps und jetzt seit 12 Monaten kümmere ich mich um mein Side-Project namens Zenbox. Und Zenbox ist ein ich nenne es Digital Detox Device. Im Wesentlichen ist es ein physischer App-Blocker, also ein Second Device, um Apps zu blocken und zu entblocken. Und es gibt ja ganz viel Software, womit man Apps blocken kann. Aber ich habe gemerkt, dass ja gerade dieses Second Device, wenn ich eine physische Distanz dazu aufbauen kann, dass das bei mir wirklich wirkt. Und ja, also eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr habe ich mir gedacht, das versuche ich jetzt mal aus, ob ich das entwickeln kann. Ich habe schon davor mal versucht, eine iOS-App auf den Markt zu bringen. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und dank KI habe ich es tatsächlich launchfähig bekommen.
Cool.
Ich habe das im ganz Kleinen gestartet. Und ja, jetzt bin ich 12 Monate dabei. Ich habe mir mal vorgenommen, so im ersten Jahr 10.000 Euro Umsatz wäre nett. Das habe ich erreicht. Und jetzt versuche ich das Thema im nächsten Jahr zu skalieren.
Das heißt, du hast jetzt, also da sprechen wir ja genau noch drüber, auch wie die App und im Zusammenspiel mit dem Device und so, wie das genau funktioniert. Du bist jetzt gerade alleine, du machst es nebenher und du hast über 10.000 Euro Umsatz erreicht, sozusagen nebenher mit dem Device, also weil es kostet ja nur die Hardware, die App selber ist ja umsonst, richtig?
Genau, also das Device kostet 49,90 Euro, also ich habe den Preis mittlerweile angehoben. Ich glaube, das ist jetzt der Sweet Spot. Es ist ohne Abo. Abo, offline, kein Account notwendig, also du kaufst letztendlich einmal das Device. Tatsächlich kaufen immer mehr auch zwei Devices, vielleicht eins für die Arbeit, eins für zu Hause oder keine Ahnung, manche lassen es auch im Auto, wenn sie unterwegs sind und spazieren gehen. Also gibt sehr, sehr viele Use Cases. Ich habe jetzt auch, bin jetzt momentan am ersten B2B-Kunden, also der Deal ist so gut wie durch, darf es noch nicht announcen, aber die werden dann mehrere hundert Devices abnehmen.
Jetzt nimmst du mir meine Fragen weg, das habe ich hier drauf stehen später. Warum gibt es kein 100er-Package für Firmen? Aber das interessiert mich natürlich auch. Okay, da kam jemand auf dich zu und hat direkt gefragt, ey, ich will das für jeden Mitarbeiter haben.
Nee, es ist tatsächlich, der Use Case ist ein bisschen anders. Es ist jemand, ich sag mal, in der Wellness-Industrie. Und man kennt das auch, wenn man in, ich weiß nicht, ob du gerne in Luxushotels gehst, aber dann
na, beim Checkout. Ich gehe gerne in die Sauna, aber ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat.
Beim Checkout kriegt man manchmal ein Brot dazu oder noch einen lokalen Wein oder was auch immer. Und die haben als Idee, dass man eben so eine Digital Detox Device noch dazu bekommt. Also das ist jetzt ein Versuch, ist auch ein bisschen anders gebrandet. Als so Gastgeschenk, genau.
Okay, jetzt verstehe ich. Also nicht, hätte ja auch vor Ort funktioniert. Ne? Du bist hier jetzt bei uns in der Sauna und wir haben jetzt kein Handyverbot, aber du musst hier das hier einmal Device drauf und zack, und dann ist alles gesperrt. So könnte es ja auch gehen.
Ja, also Digital Detox ist in diesem, wie sagt man, Hotelbereich. Es gibt ja ganz viele Startups, die mittlerweile so Tiny Houses anbieten, wo dann tatsächlich auch, ich glaube, die arbeiten tatsächlich mit Netzwerkblockern und so, dass du wirklich zwanghaft offline bist. Also das ist auf jeden Fall ein steigender Markt, dass die Leute bewusst versuchen, offline zu sein.
Mhm. Bevor wir tiefer ins Produkt eintauchen, interessiert mich natürlich brennend, wie du darauf gekommen bist, in dem Bereich was zu machen. Du hast, also wie sieht da die Gründungsgeschichte aus? Du hast jetzt gesagt 12 Monate. Das ist ja auch cool von der Zeit her. Da hast du ja offensichtlich relativ schnell das hinbekommen mit Hardware-Design und Zusammenspiel Firmware, Software, da sprechen wir bestimmt auch gleich drüber, aber wie bist du drauf gekommen, so ein Device zu machen?
Mhm. Also ich habe bei mir so eine Liste an Ideen, also die ist relativ lang.
Wie bei jedem?
Und da gibt es eine Zeile, die heißt Ability to Create, also letztendlich habe ich die Fähigkeiten, dieses Produkt zu entwickeln. Das heißt, ich habe die Idee schon länger gehabt. Konkret, also bei meiner Tochter, die hatte immer einen extrem schlechten Schlaf und man sagt ja immer, ja, also wenn du mal ein Kind hast, dann ändert sich alles und tatsächlich ist es so, man hat viel weniger Zeit, man muss viel, viel härter priorisieren und bei mir war es dann regelmäßig so, dass sie 3-4 Mal die Nacht wach war und ich hatte damals auch teilweise Projekte mit der USA und dann bist du irgendwie 3 Uhr nachts wach. Kind schläft nach 5 Minuten weiter, hatte ich natürlich aufgeweckt und dann gehst du ans Handy. nur mal kurz eine Mail checken oder nur mal dieses oder jenes. Und am Ende war ich immer am Doomscrollen. Gleichzeitig, was mich dann auch runterbringt zum Schlafen, ist es dann oft irgendeinen Podcast zu hören oder Musik. Das heißt, ich wollte das Handy nicht weglegen eigentlich, weil es mir auch wieder hilft einzuschlafen, wenn ich die Hürde des Doomscrollens überwunden habe. Und da kam mir die Idee, es wäre eigentlich cool, wenn es sowas gäbe, was irgendwie diese Funktion bei iOS, diese Bildschirmzeitfunktion härter triggert. Dann habe ich mir sämtliche App-Lösungen angeguckt, aber die kann man alle immer ganz schnell umgehen. Und dann bin ich bei meiner Recherche tatsächlich auf ein Device aus den USA gestoßen. Das fand ich aber nicht ansprechend. Zu der Zeit ging es auch los mit den ganzen USA-Diskussionen, mit Zöllen etc. Und ich hatte einfach keinen Bock, tatsächlich dann Zoll und alles zu bezahlen. Habe gedacht, okay, ein Freund von mir hat gesagt, hier, probier mal Cursor aus, damit kriegst du alles hin, wenn du ein bisschen programmieren kannst. Und dann war es eigentlich so ein Hobbyprojekt. Also ich habe hier auch so einen ersten Prototypen, das war eigentlich nur ein Magnet mit einem NFC-Chip drauf. Und dann habe ich, also gerade genau vor einem Jahr, eigentlich so in der Weihnachtszeit, habe ich gedacht, boah, jetzt habe ich hier Zeit. Ich versuche das mal. Und nach 3 Stunden hatte ich schon so einen Prototypen, der so die generellen Funktionen hatte, also noch ohne das physische Device. Und dann war es tatsächlich bei mir wie so ein Sog. Also ich habe dann Nächte hintereinander bis 3, 4 Uhr nachts programmiert.
Wegen dem Handy nicht geschlafen, aber nee. Wegen dem Programmieren. Das ist natürlich besser, aber ja.
Es ist für mich bis heute noch der Wahnsinn, wie schnell diese App stand. Und dann habe ich angefangen, also es ist ja Low-Tech. Also auf allen Ebenen ist es irgendwie Low-Tech. Zusammengebündelt sieht es halt irgendwie magisch aus, weil einmal du brauchst keinen Akku. Also das funktioniert komplett offline. Und dann habe ich angefangen, bei Alibaba mir so Cases zu bestellen. Und boah, das sah alles so übel aus. Also das sah wirklich, es hat dann funktioniert und ich war glücklich, aber das sah wirklich so aus, dass du gesagt hast, so boah, das sieht echt nicht gut aus. Und jetzt ist es so, dass ich einen Freund habe, der seit Jahren gefühlt, wenn ich Geburtstag habe oder Weihnachten ist, dann schenkt er mir immer was aus dem 3D-Drucker, ja. Also teilweise sehr banale Dinge. Und dem habe ich gefragt, so hey, guck mal, ich habe da eine Idee, kann man das nicht irgendwie als einen Kreis machen? In 2, 3 Wochen hat er mir dann so einen Prototypen gebaut. Da haben wir eine Iteration gehabt und dann war es, glaube ich, März, also 3 Monate. Und da hatte ich dieses Produkt und habe es einfach so mal ein paar Leuten gezeigt und die haben dann gesagt, ich brauche das auch. Das ist geil. Dann ist so, ich war davor, ich habe mich eigentlich so Social Media, also dass ich öffentlich was poste, ist, glaube ich, 2, 3 Jahre davor nicht passiert. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt irgendwie musst du das, mach mal einen Shopify-Store, geht ja auch schnell. Auch da dann wieder dachte ich mir erst, okay, ich hole mir jetzt ein Template, dann hat mir nichts gefallen. Dann habe ich wieder angefangen, diesen Shopify-Store einfach. Und dann ist es, habe ich meinem Arbeitgeber gesagt, hey, hier, ich habe so ein Nebenprojekt, ich melde das an. War kein Problem, machen viele bei uns.
Nur machen die andere Sachen, Immobilien ja, und so wahrscheinlich, aber.
Ja, und dann habe ich einen Freund angerufen, der ist Marketing-Profi, zu dem er gesagt, so, was mache ich denn jetzt so? Also, wie kriege ich denn jetzt das raus? Und dann hat er gesagt, so, ja, du mach mal nur LinkedIn, weil da hast du ja schon ein paar Leute. Also, hast du so eine Grundreichweite. Und außerdem hat mich natürlich dann befragt, was ist deine Zielgruppe? Was vermutest du? Dann habe ich gesagt, ja, performance-orientierte Leute, vielleicht auch, also Leute, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen. Also, ich glaube, also bei meinem Produkt ist es ja so, du musst ja erstmal verstehen, du hast das Problem. Also das mal das Erste.
Sich und dann musst du
eingestehen, hey, ich bin zu viel am Handy. Ich bin zu viel auf Social Media. Es gibt aber auch Leute, die hören halt einfach nicht auf zu arbeiten. Also die checken dann E-Mails abends, obwohl sie bei ihren Kindern sein sollen. Und der meinte, hey, mach jetzt nicht jede Plattform, da verzettelst du dich, mach mal nur LinkedIn. Und dann habe ich das gemacht, dann tatsächlich in kurzer Zeit 30 Devices verkauft, dann habe ich so ein bisschen auf Reddit gepostet, da habe ich auch ein paar verkauft. ist immer ein bisschen schwierig, weil man dann direkt gesperrt wird. Also, aber man kann da gute Tests machen. Also da habe ich zum Beispiel rausgefunden, dass wie
Werbung, die meisten von uns starten klein, sei es ein Foodtruck, ein Pop-up-Store oder ein Marktstand. Die Anfangsphase ist Experimentierzeit, aber ein paar Dinge sollten vom Start weg solide funktionieren. Das Kassieren zum Beispiel. Und hier kommt POSGO ins Spiel, eine mobile Kasse, mit der du jede Art von kontaktloser Zahlung in Sekunden annehmen kannst und Bargeld natürlich auch. Das Terminal selbst ist super kompakt, kabellos und sorgt dank WLAN und 4G dafür, dass du ohne Ausfälle kassieren kannst, auch unterwegs. POSGO hat aber noch mehr zu bieten. Du kannst deinen Warenbestand verwalten, Kundenprofile und Rabatte anlegen und sogar einen Onlineshop anbinden. Und das ist eben das Spannende, du investierst nicht in eine Einzwecklösung, sondern in ein durchdachtes Tool, das mit dir wächst. Besonders cool finde ich, du kannst praktisch umsonst mit POSGO durchstarten. Für die ersten 12 Monate tragen die Partner der Initiative Deutschland zahlt digital alle Kosten. Dazu zählen der Zahlungsanbieter Unser, der POSGO entwickelt hat, aber auch Mastercard und andere große Payment-Player, die kleine Händler bei der digitalen Transformation unterstützen wollen. Wenn du mehr über POSGO erfahren möchtest, geh jetzt auf unzer.com, da schreibt sich unzer.com und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Wie ich die merken soll, ich will ja eigentlich Bewusstsein mit meiner Tochter verbringen oder einfach auch dieses Schlafthema. Die haben das natürlich viel öfters, weil du kannst den Schlaf nicht nachholen. Also wenn ich jetzt eine schlechte Nacht hab, es ist einfach schwierig, das wieder nachzuholen. Und dann habe ich LinkedIn nur gepostet und dann ist ja immer so, ne? Die erste Euphorie, dann kaufen Freunde von Freunden und dann passiert erstmal nichts. Und das war im Sommer, da war ich echt in so einem Loch, also hatte tageweise keine Order, dachte mir so, ey, vielleicht, warum machst du das eigentlich so? Ey, du arbeitest Vollzeit und dann machst du noch nebenher das Zeug. Ich habe natürlich Feedback gesammelt, was ich besser machen muss. Viele haben gesagt, sie verstehen die Webseite überhaupt nicht. Die habe ich komplett überarbeitet. Und dann weiß ich nur, dann habe ich auch gesagt, jetzt jeden dritten Tag poste ich jetzt was. Ich muss einfach dranbleiben, dann wird schon was passieren. Und dann hatte ich so einen Post, wo im Bundestag alle Abgeordneten gefühlt auf ihr Handy starren und nicht zuhören. Der ging dann sowas von durch die Decke. Also der hatte dann, ich muss mal nachgucken, ich glaube mittlerweile hat er über 650.000 Aufrufe.
Ich hab das ja, habt ihr es ja gesagt, ich habe das als Frage drin. Ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes. Ja. Das sind 4.300 Reaktionen, 285 Kommentare und 47 Reposts. Das hat mich interessiert, wie viel Reichweite kriegt man mit so, habe ich noch selber noch nie gehabt und ich schreibe jetzt zwei Mal in die Woche schon auf LinkedIn, aber so getriggert habe ich noch niemanden offensichtlich.
Ja, das war hochinteressant. Es haben sich dann natürlich auch so ein paar Multiplikatoren haben das geteilt, wie zum Beispiel Michael Trautmann von dem On the Way to New Work Podcast. Deshalb kamen, glaube ich, die meisten Orders auch aus Hamburg, weil der so eine lokale Größe dort ist.
Wie viele Orders hat denn der, also wie viel hast du da bekommen dann an dem Tag?
Also der ging, LinkedIn ist tatsächlich so, dass es über eine Woche ausspielt. Mhm. Aber das waren dann tatsächlich, über eine Woche waren das 150 Bestellungen.
Cool.
Also das ging richtig hoch. Also ich habe ja jetzt, also es ist immer noch der August, war dann so der Top-Selling-Month. Und dann habe ich gemerkt, so hatte ich dieses Riesenproblem, dass ich gar nicht genug Produkte hatte. Also mein Kumpel hat das ja im Goodwill gemacht und der war auch super busy mit seinem Haus. Den habe ich dann überredet, so ey, du musst mir jetzt hier mehr machen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sonst das machen soll. Das heißt, danach hatte ich auch erstmal so 10 Tage später habe ich realisiert, ich kann diese Orders nicht erfüllen. Dann habe ich so eine E-Mail geschrieben, wo ich mich bei allen entschuldige, weil ich auf der Webseite ganz groß hatte 2 bis 3 Tage Lieferzeit. Und ey, 2% oder so, 1% hat dann gesagt, okay, dann will ich es nicht, wenn es länger dauert. Dem Rest war das egal. Hab dann aber auch gemerkt, so, ich muss mich professionalisieren. Also ich hatte nicht mal ein Etikettiergerät vorher, ne? Mhm. Also, aber jetzt mittlerweile auch, und es war halt ständig dann was aus, also nicht auf Lager. Also entweder hatte ich kein Füllmaterial oder die Kartons waren nicht da und ich war gerade noch dabei, neue Kartons zu bestellen, die besser passen zum Produkt. Ich hatte nicht mal ein DHL-Geschäftskonto, also ich war da komplett überfordert. Ja, aber das hat dafür gesorgt, dass es jetzt halt richtig geil ist, ne? Es kommt eine Order rein, das Etikett kommt raus und dann klebe ich das drauf und fertig.
Wie viele Impressions hast du denn jetzt genau erzielt? Ich glaube, das hast du, da habe ich dich erst unterbrochen gehabt. Wie viel erreicht war denn mit so einem Beitrag?
Es waren auf jeden Fall über eine 500.000. Ich denke, ja, wahrscheinlich so 650.000. Insgesamt habe ich neulich mal nachgeguckt, auf LinkedIn habe ich jetzt für die letzten 9 Monate 1,5 Millionen Impressions. Ja, und ich glaube auch so eine 500.000 Accounts erreicht. Also scheinbar wird vieles dann den Leuten zwei, dreimal angezeigt, ob sie jetzt auf dem Mobile Device sind. Und ja, ich glaube, ich hatte noch einen zweiten Post im Anfang November. Der hatte 300.000 Aufrufe. Das war so ein Karussell. Auch wieder so ein Bild, das so ein bisschen getriggert hat. Es ging aber darum, dass bei uns alle die Zeit abläuft und wofür wir eigentlich unsere Zeit verwenden möchten. Und ja, also das LinkedIn verstehe ich langsam, wie es funktioniert. Mein nächster Schritt wäre jetzt auf Instagram zu gehen, aber ganz ehrlich, dieser Video-Content, das ist nochmal eine Hürde für mich momentan, die ich jetzt nehmen muss. Kostet auch wesentlich mehr Zeit, das zu erstellen und
ich krieg's auch nicht hin, ehrlicherweise, und mich nervt selber auch total, aber ich müsste viel, viel mehr machen. Aber das ist halt, ja, auch ein bisschen Typsache und du musst Bock drauf haben. Ich verstehe es auf jeden Fall. Also das LinkedIn kannst du auch so machen und da geht es um Texte und Bilder und das Karussell hast du ja auch schon erzählt. Das sind so Dinge, die funktionieren ganz gut. Aber ja, Instagram und Videos machen, damit du, dann brauchst du ja auch einen Hook und musst dann hängen bleiben. Wobei hier so deine Bundestag-Geschichte, die hätte wahrscheinlich genauso funktioniert. Da hättest du ein bisschen was reinschneiden müssen, aber es ist deutlich mehr Aufwand.
Dazu kann ich auch was sagen. Also ich habe es auf Instagram nur so gepostet und es hat überdurchschnittlich viele Aufrufe bekommen. Bei Insta-Threads habe ich es auch gepostet. Da hat es auch recht viel Aufrufe bekommen. Also ich glaube so 50.000. Interessant war aber die Zielgruppe. Also auf LinkedIn bin ich ja mit meinem Klarnamen. Das heißt, da haben schon ein paar Böse drunter geschrieben, ja, diese Politiker, also es triggert dieses Politikverdrossenheit, die allgemein im Internet ist ja einfach, auf jeden zu schimpfen.
Ja.
Aber auf Threads fand ich es dann selbst da echt extrem, was für Hassbotschaften da auch kam, ne? Und das hat überhaupt nicht konvertiert. Wohingegen die Leute auf LinkedIn scheinbar den Text gelesen haben und dann gesagt haben, oh ja, ich bestelle mir eine Sandbox. Ich bin ja auch wie die Politiker, ja. Aber auf Threads war es nur so überbezahlte, korrupte Leute. Den sollte man das Handy wegnehmen.
Ja, dann weißt du ja auch nicht, wer dahinter sitzt und so. Da war das ist ganz erfrischend, dass auf Twitter teilweise die Location zu sehen war, von wo man sich in Politik in USA oder Deutschland einmischt. Und meistens ist es eben nicht dann aus dem Inland, sondern irgendwo in einem Niedriglohnland, sage ich mal. Der muss sich halten, ja. Es ist aber schwierig, ich verstehe das, dass du damit hast, okay. Hast du auch Bestellungen dann an den Bundestag geliefert? Also gab es da was? Hast du was gesehen, dass das in die Adresse ging? An Büros da?
Tatsächlich an 2 Büros von Ministerien. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht, also die sitzen im Bundestag, aber es war jetzt keine Julia Klöckner oder so. Ja. Ich habe ja tatsächlich danach über einen Kontakt, den Lokalen hier in Stuttgart, die Einladung bekommen zum CDU-Sommerfest. Und da, ich wusste nicht, was mich erwartet. Bin da einfach hin im roten Pulli. Im Nachhinein, wie kann man im roten Pulli zum CDU-Sommerfest gehen? Also ich bin da auf jeden Fall aufgefallen. Und ich hatte dann auch ein kleines Gespräch mit dem Christian Wulff darüber. Und man muss sagen, er war sehr interessiert. Und ja, ich glaube, meine persönliche Meinung ist, dass da keine Lösung der Politik kommen sollte, sondern eine eigene Erkenntnis. Natürlich kämpfen wir gegen Milliardenmarken wie Meta und jeder, der sich mal mit App-Programmierung beschäftigt, ich meine, wir sind ja alle Teil des Systems, man versucht immer wieder den User reinzuziehen, möglichst lange in der App halten, weil dann kann ich ihn irgendwie monetarisieren. Wir versuchen das ja auch alle. Was wir halt jetzt bei Meta und Co. sehen, ist, dass es tatsächlich abstumpft. Also diese Shortform-Videos, wir wissen noch gar nicht genau, was das mit unserer Gesundheit macht.
Ja, also ich finde es auch gut. Ich habe heute Morgen dann wiederum auf Instagram ein Video gesehen zum Social-Media-Verbot in Australien ab 16 und wie die das jetzt in die Hände der Plattformen legen, damit nicht die Eltern die Bösen sind, finde ich übrigens super. Weil ich glaube, dass die manipuliert die Kinder schon brutal einfach und ist auf jeden Fall was, wo wir hoffentlich auch in ähnlicher Form machen. Und du triggerst halt das Hirn. In den ersten paar Sekunden muss das Video dann so gemacht sein, dass die Menschen hängen bleiben und so. Ich habe schon auch gar keinen Bock mehr häufig, ne? Es ist aber so generell ja auch, dass du jetzt diese ganze Netflix-Streamerei und jetzt schweifen wir ein bisschen vom Thema ab, aber ich mag zurzeit auch ganz gern wieder einfach mal einen Film schauen, weil der halt fertig ist. Ne, da weißt, da kommt nicht der Cliffhanger, dann nächste Folge,
ja.
Sondern du schaust halt einen Film und dann ist der fertig. Und aber dann ist gut.
Im Urlaub kam nachts im Fernseher der Pate und ich dachte mir, wie ruhig ist dieser Film erzählt? Diese Zeit gibt dir heutzutage eine Netflix-Serie oder einen Film gar nicht.
Und dann auch die Szenen, wo gar nicht gesprochen wird, Musik läuft nur und so und du denkst so, ah ja, wo ist mein Handy eigentlich? Aber eigentlich willst du ja den Film schauen, ne?
Ja.
Ja. Okay. Ja, cool. Jetzt habe ich verstanden, wie du da hergekommen bist. Haben wir den LinkedIn-Part schon abgehandelt. Dann sprechen wir mal ein bisschen über das Produkt. Ich würde jetzt echt gern, kannst du nochmal genau erklären, wie das technisch funktioniert und warum es für dich besser funktioniert wie Bildschirmzeit?
Mhm. Also technisch funktioniert das so, ich nutze an sich nur Schnittstellen von Apple. Also ich nutze die gleiche Schnittstelle wie die Bildschirmzeit von Apple. Allerdings kann man die Bildschirmzeit immer wieder wegklicken. Und bei mir ist der Fall so, dass du festlegst, welche Apps möchtest du sperren, für wie lange. Also du kannst sagen endlos, bis ich wieder entsperre mit der Sandbox. Oder du kannst zum Beispiel sagen eine Stunde. Dann nach der Stunde kannst du auch wieder entsperren automatisch. Und die Sandbox funktioniert so, da ist letztendlich ein NFC-Chip drin und man kennt das eigentlich von Apple Pay, wenn man mit dem Handy bezahlt, also es ist sehr ähnlich technologisch und ich muss halt dann einmal in der App die Session beenden, dann bittet mich die App, okay, bitte scanne die Sandbox, das heißt, ich gehe dann ein, zwei Zentimeter an die Sandbox ran und dann wird wieder alles entblockt. Der große Unterschied ist, ich kann jetzt natürlich eine physische Distanz schaffen. Also die Sandbox ist auch magnetisch, da ist ein kleiner Magnet drin. Schlüssel entweder am Kühlschrank, wenn ich mich jetzt nicht die ganze Zeit am Kühlschrank befinde, müsste ich zum Beispiel aus dem Bett aufstehen oder vom Schreibtisch bewusst dahin gehen, um zu entsperren. Und das Interessante ist, es ist noch nicht wissenschaftlich bestätigt, aber ich glaube, diese Aktivität, dass ich meinen Körper bewegen muss, die führt dazu, dass ich merke, ich will das gerade gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Also die Hürde ist letztendlich die, dass ich meinen Körper bewegen muss, um zu entsperren. Oder bei mir ist zum Beispiel auch oft so, dass wenn ich meiner Tochter unterwegs bin, da sage ich jetzt einfach, okay, ich schalte jetzt einfach 2 Stunden alle Apps aus, die ich nicht brauche. Also Google Maps lasse ich dann vielleicht noch offen, weil ich gucken will, ob das Kaffee offen hat oder falls ich noch irgendwas anderes brauche. Verkehrs-App, aber sonst sperre ich halt da aktiv die Sachen.
Okay, also ist ja, das heißt, wenn man zu Hause sich auf die Film oder die Serie konzentrieren will, ist der Trick, das in die Küche zu packen oder irgendwo hin, wo weit weg ist von der Couch und dann
genau
bleibt das Second Screen aus sozusagen.
Genau, du kannst natürlich auch jemand anders geben.
Mhm.
Ja.
Ja. Gut, das okay, verstehe. Verstehe die Intention, okay. Ja, ey, cool, okay. Und dann hast du die Hardware sozusagen selber entwickelt? Da läuft ja keine Firmware drauf im Prinzip. Du hast einen NFC-Chip drin und das reicht aus.
Genau.
Und da ist auch kein Akku, nichts zu laden, weil das Ding 5 Jahre Laufzeit hat oder wie funktioniert das?
Genau, also auf dem NFC-Chip ist letztendlich ein Codewort und darauf reagiert die...
Und ist es dann immer gepaart sozusagen mit der einen Sandbox?
Nee, also du kannst auch eine Sandbox mit mehreren Handys verwenden. Also okay. Eine Familie muss jetzt nicht 5, 6 kaufen.
Mhm.
Genau. Und die Hardware, also hatte ich ja erwähnt, ein Freund von mir, das ist aus dem 3D-Drucker. Letztendlich ist in diesem, unten ist ein Magnet drin, oben ist ein NFC-Chip. Und dann wird halt einmal drumherum gedrückt. Dadurch sieht es auch ganz cool aus. Und mittlerweile produziere ich das aber mit einer anderen Firma hier in Stuttgart. Also ich habe es jetzt extern gegeben. Und für Skalierung sind wir jetzt gerade am Diskutieren, ob wir auf ein Spritzdruckverfahren umsteigen. Ja, um einfach die Kosten zu senken. Also momentan sind die Kosten bei 7,50 Euro pro Device.
Mhm.
Ich weiß aber, dass wenn ich jetzt Made in China machen würde, könnte ich es wahrscheinlich unter 2 Euro kriegen. Also dann
musst du wahrscheinlich 10.000 abnehmen. Dann musst du ja ein bisschen
2.000, was investieren. Ja, 2.000.
Okay.
Ich weiß aber nun, also für mich ist fraglich, ob Made in Germany überhaupt ein Selling Point ist. Ich bin da stolz drauf. Ich finde es das geil, dass das gerade alles so lokal passiert. Auch mit meinem Partnerunternehmen, das die momentan produziert, die Devices, die sagen mir auch so, ja, wir können vielleicht noch 1, 2 Euro runtergehen, wenn du jetzt viel mehr abnimmst. Also ich kaufe momentan immer nur in so 100er Schritten. Aber Made in Germany ist halt echt teuer, ne? Und die Frage ist, ob der Kunde dann die 5, 6 Euro mehr zahlt, weil es hier lokal produziert ist. Ich weiß es nicht.
Wenn du 2.000 jetzt hier bei deinem Partner machst, wie ändert sich da der Preis? Geht da noch 5 Euro runter? Oder wahrscheinlich kannst du in die 2 Euro nicht kommen dann?
Da komme ich nie hin. Aber es liegt am Verfahren auch. Also das Problem momentan ist, dass die Drucker halt tatsächlich drumherum drücken. Du musst dann die Drucker stoppen, dann den Magnet einlegen. Das 3D-Druckverfahren ist eigentlich nicht für die Skalierung ausgelegt.
Mhm.
Es gibt ja so ein paar, ich glaube, diese Lockhart, die machen immer noch viel 3D-Druck und glaube auch skaliert. Aber an sich, die Hardware-Experten, mit denen ich spreche, die sagen mir immer, du musst auf Spritzdruck gehen. Und das muss ich wahrscheinlich tun.
Ich habe im Podcast mal Everhome gehabt. Die machen so einen Stromtracker für zu Hause. Das ist auch so ein Device, ein kleines. Da kann ich dich mal connecten. Vielleicht hilft es, dass du zumindest mal weißt, wie das funktioniert. 3D-Druck hatte ich jetzt im OMR-Podcast. Das ist in der aktuellen Folge vom 3.12. Zellerfeld, weiß nicht, ob du die kennst. Die drucken Schuhe. Also machen 3D-Druck für Schuhe und jetzt verfolge ich schon das 3D-Druck-Thema ein bisschen und habe ein paar Sachen auch selber gedruckt für zu Hause, aber dass man jetzt Schuhe so drucken kann, dass ich auch keine Schnürsenkel brauche und dass das gerade heiße Scheiß auch bei den Promis in USA ist, hier so Justin Bieber, Drake und so, das war mir nicht klar und die haben jetzt, glaube ich, auch eine 4-stellige Anzahl an Druckern und drucken Schuhe und die wollen das noch viel weiter hochskalieren, also ich glaube, vielleicht ist es in Zukunft doch schon das Ding, weil du halt bei den Schuhen dann halt auch nicht mehr in China orderst, aufs Schiff musst und so. Du kannst dann halt die Schuhe dort produzieren, wo du sie brauchst, ne?
Ja.
Spart dir ja auch Zeit und Geld.
Bisher hat mir nur ein Kunde geschrieben, geil, dass es Made in Germany ist. Sonst war es, glaube ich, allen egal.
Ja. Okay. Ja, in deinem Fall ist es ja auch ein Offline-Device und die eigentliche Magie steckt dann auf der App. Und die Statistiken und das Sperren und so. Okay. Ja, ich verstehe. Wie viele Iterationen hast du bei der Hardware gemacht?
Ja, eigentlich mit jedes Mal. Also bevor ich gelauncht hatte, glaube ich, 3. Also bevor ich es offiziell gelauncht habe. Jetzt, der Hauptgrund für Rückgabe war, das scannt nicht gut genug. Nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen an der Hardware, aber auch, also auch am Chip. Und das funktioniert jetzt richtig gut und seitdem kam dieser Retourengrund gar nicht mehr. Also wir versuchen mit jedes Mal ein bisschen besser zu werden.
Mhm.
Also ich drucke ja auch zweifarbig, das ist die Hauptherausforderung.
Okay.
Dass dieses Zweifarbige dazu führt, dass du manchmal so Schlieren drin hast und ich will das aber, ich finde das Design geil. Ich habe auch schon überlegt, ob man es lasert, haben wir auch einen Prototyp gemacht, also dass man das dann. Aber es macht es nicht günstiger. Also,
Verstehe. Ich habe leider gesehen, es gibt noch keine Android-App. Jetzt die hast kommt, du erzählt, du hast vieles kommt. Gemacht mit KI und Cursor. Ist es nicht, kannst du nicht sagen, hier ist die iOS-App, mach mal Android. Hat es nicht funktioniert?
das ist lustig, ich habe es probiert. Nee, also Android ist komplett anders. Die haben nicht so diese Single API wie Apple, sondern die haben dann eine Activity-Schnittstelle, dann haben sie eine Schnittstelle, dass ich über andere Apps was drüberlegen kann und dann, wie heißt die andere, Behavior-Schnittstelle? Mhm. Ja, wie dem auch sei, ich habe einen Freund gefragt, der Android-Entwickler ist und habe gesagt, so, hey, guck mal, hier ist meine iOS-App, ich will das auf Android haben. Und der hat mir jetzt die App gebaut und heute Morgen kam, dass ich jetzt die für Google Play-Konsole freigeschaltet bin und ich werde jetzt nach unserem Gespräch die App hochladen.
Ah, perfekt.
Mal gucken, was Apple dann sagt. Also ich habe auch einige Leute auf der Warteliste. Ich glaube, so 50 Leute müssten da jetzt auf der Android-Warteliste drauf sein. Und dann ganz ehrlich, ich bin echt gespannt, was da an Feedback kommt, weil ich werde jetzt nicht anfangen, auf 100 Devices zu testen, was halt bei Android immer, jedes Android-System ist ein bisschen anders.
Ja,
mal sehen. Halt also ich glaube, es funktioniert auf jeden Fall. Es ist aber halt grundsätzlich anders. Es ist eine komplette Neuentwicklung. Kommt dann die Frage, warum hast du nicht Flutter verwendet?
Habe ich hier auch auf meiner Liste stehen und hatte ich viele Gäste, die mit Flutter arbeiten. Hier, ich habe einen Pixel.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, die ganze Familie hat jetzt einen Pixel, weil du vererbst ja die alte Generation an die Kids weiter. Da gibt jetzt auch 5 Jahre Updates und dann sind es auch super Devices. Ich glaube, wenn es auf den Pixel geht, ist das schon mal gut. Ist auch plain Android und dann ist die Wahrscheinlichkeit aber auch hoch, wenn es auf dem Samsung geht. Aber ich verstehe deine Bedenken, ist auf jeden Fall anders wie im Apple-Ökosystem.
Ja, genau. Also bei Flutter ist es halt so, dass ich habe da nicht so viele also es sind eigentlich zwei komplett unterschiedliche Lösungen und dann das alles in einem Package zu machen, macht eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn. Zudem, ich habe halt vorher schon iOS-Apps entwickelt. Das war jetzt einfach für mich leichter, mit iOS zu starten. Ich bin immer erstaunt, wie groß der Android-Anteil in Deutschland ist. Also ich habe gestern noch mal geguckt, über 60%. Ich glaube, meine Zielgruppe hat trotzdem Großteil iPhones. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Android-Version ankommt.
Ja, ich meine, klar, das ist die iPhone-Jünger, die sind alle viel süchtiger. Das ist mir
weiß ich nicht.
Nee, alles gut.
Ich war neulich in der U-Bahn und habe mir die Leute angeguckt und war erstaunt, dass so viele junge Frauen Android-Geräte haben.
Das ist halt günstiger, aber ist es ja auch nicht mehr wirklich, ehrlicherweise. Also ich tatsächlich habe auch alles hier, also meine Laptops sind alles Macs mittlerweile, auch in der Familie und sowas, auch den Eltern, dass du an Weihnachten nicht mit Drucker und Bluescreens kämpfen darfst, gibt es halt ein Mac Mini oder so und da hat man auch weniger Stress. Aber das Handy ist halt schon immer ein Google-Gerät gewesen und dann ist auch Gewohnheit. Und jedes Mal, wenn ich ein iPhone in der Hand habe, rege ich mich über die Usability auf, weil es vieles so umständlich ist. Aber es ist halt einfach.
Mir geht es andersrum, es ist Gewohnheit. Ja, es ist einfach nur Gewohnheit. Jedes Mal, wenn ich habe mir so ein Samsung-Gerät von 2019 gekauft, also wirklich ein kleines, um darauf alles zu testen. Jedes Mal, wenn ich das in der Hand habe, denke ich so, hey, wie komme ich jetzt wieder darüber? Und es ist nur Gewohnheit.
Ja, das ist das halt einfach, ne? Das ist wie mit allem, an das wir uns gewöhnen. Ja. Was habe ich hier noch draufstehen, was ich noch interessant fand? Achso, wie viele Geräte hast du jetzt in Summe schon produziert dann?
Produziert habe ich jetzt um die 500.
Mhm.
Aber ich glaube, 100 liegen hier noch rum. Also muss noch ein bisschen verkaufen.
Da schickst du die auch, wenn ich mir jetzt nachher eins bestelle.
Ja, genau.
Okay. Und kannst du denn sehen, wie die Usage ist? Also kriegst du irgendwelche Daten, dass du sehen kannst, dass das auch wirklich benutzt wird?
Das habe ich tatsächlich nicht momentan. Also ich habe kein Tracking eingebaut, gar nichts. Also ist auch ein bisschen so die Logik. Ich habe keinen Account. Also die User brauchen keinen Account. Das funktioniert komplett offline. Ich wollte jetzt mal eine größere Nutzerumfrage machen.
Mhm.
Und ich wollte auch noch ein bisschen in dieses Gewohnheitssystem investieren in der App. Also da habe ich viele Ideen. Zum Beispiel eine Idee ist, dass man so Sessions hat, die jeden Tag ein bisschen länger werden. Mhm. Weil wenn du süchtig bist und du machst komplett Detox, ja, das kannst du eine Woche machen, aber dann bist du halt wieder drin. Aber viel cooler wäre es so schrittweise zu sagen, okay, hier, jetzt fang mal mit einer Stunde an morgen
heute
macht
nur 20
man eine
Minuten Instagram, nächste Woche 18.
Genau, okay. Genau. Ja, immer höher, ja.
Ja. Okay. Ja, du hattest noch einen interessanten Artikel. Also ich werde dir auch alle verlinken dann, dein LinkedIn-Game natürlich ein bisschen pushen. Vielleicht, du hast keine Black-Friday-Aktion, aber um 25% den Preis erhöht. Hast du, glaube ich, auch angesprochen. Ja. 49 Euro ist jetzt der Sweet Spot. Warum hast du das gemacht? Wolltest du einfach mal ausprobieren? Was hat es vorher gekostet? 39 dann, oder?
Ja, also ich habe tendenziell immer weiter erhöht. Ganz am Anfang, als mein Kumpel das produziert hat, hatte ich ja nur die Kosten für den Magnet und den NFC-Chip und das Filament, das lag dann irgendwie bei 2,19 Euro. Insofern musste ich da jetzt erstmal kein Geld verdienen und mein Ziel war eigentlich, den Preis rauszufinden. Also es ist total schwierig, wenn man ein Produkt hat. Klar, also ich glaube, Preisfindung ist eines der Hauptthemen. Und ich wollte jetzt nicht durch den Black Friday, ich brauche jetzt keinen Abverkauf momentan. Ich habe eigentlich so Hauptmetriken und meine Hauptmetrik ist jetzt eigentlich, diesen Average Order Value hochzubekommen. Und wenn ich den jetzt gedumpt hätte durch den Black Friday, dann hätte mir das in meiner Erkenntnis mich nicht weitergebracht. Tatsächlich ist jetzt eher die Erkenntnis, okay, die Leute zahlen auch 49,90 Euro und ich habe ein sinnvolles Bundling. Also wenn du 2 bestellst, kriegst du 10% Rabatt, wenn du 3 bestellst, 15%. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Leute 2 bestellen. Ja, also was noch wichtig ist zu erwähnen, wenn wir kurz bei den KPIs sind, ich mache bisher alles organisch. Mhm. Also ich habe jetzt diese 10.000 Euro Umsatz rein organisch gemacht, also keine Ads etc. Das ist jetzt der nächste Schritt, weil ich bin jetzt der Meinung, das Produkt ist stark genug. Ich kann in der App noch viel machen, aber ich glaube, das ist nicht kriegsentscheidend. Das Pricing stimmt, lässt auch noch ein bisschen Luft, um dann Coupon-Codes zu arbeiten. Und für mich ist es der Hauptpunkt, ist jetzt diese Customer Acquisition Costs rauszubekommen.
Mhm.
Also zu welchem Preis kaufe ich den Kunden ein? Weil das für mich eine Blackbox. Also,
hast du da schon experimentiert? Also ich wüsste jetzt nicht, nach was würde ich googeln. Die Konkurrenzprodukte, die Brand-Keywords kaufen? Ja, vielleicht, aber was funktioniert noch?
Also ich will auf jeden Fall probieren, in Google sowas wie Bildschirmzeit reduzieren. Da hast du SEO-mäßig gar keine Chance, weil jedes große Medium in Deutschland schon was gemacht hat. Ja. Und da kommen dann so, stell dein iPhone auf grau. Oder so aktivierst du Bildschirmzeit bei Apple. Also da sehe ich jetzt nicht so viel Potenzial. Man kann aber auf diese Keywords zumindest Ads schalten, auch Produkt-Ads, wenn die Leute vielleicht gar nicht wissen, dass sie ein Produkt brauchen. Aber die sind zumindest schon aware. Aber ich glaube tatsächlich, bisschen wie so ein Drogendealer, ne? Dahingehend, wo die Leute sind. Und dann muss man wohl auf Instagram und TikTok. Und ich habe jetzt ein Freund, der hat schon 1-2 Videos gemacht und will das jetzt ausbauen. Also, dass ich jetzt einfach mal so ein Set habe an Static-Ads und Video-Ads. Also, ich werde auch selber drehen. Founder-Led-Marketing ist ja auch cool. weit außerhalb meiner Komfortzone zu sagen, hey, du hast ein Problem mit der Bildschirmzeit. Ich habe die Lösung für dich. Genau, also ich werde versuchen, aber tatsächlich, das ist für mich total ironisch, ne? Also das Monster, gegen das ich kämpfe, Meta, das fütter ich jetzt.
Ja.
Wahrscheinlich mit Ads. Und ich weiß nicht, was dabei rauskommt.
Vielleicht musst du auch einen anderen Weg gehen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn du selber, ich bin Konstantin, der Gründer der Zenbox und so,
ja,
habe ich neulich auch in einem anderen Podcast gehört, dass sowas sehr gut funktionieren soll. Aber ja, es geht ja auch ums Thema Vertrauen ein bisschen. Und wie kann das höher sein, wie wenn du das direkt machst? Also finde ich auf jeden Fall eine gute Geschichte, aber ich verstehe auf jeden Fall das Dilemma, in dem du steckst dann. Okay.
Welche Ideen hast du noch?
Kannst du nicht in die PR-Richtung mehr machen? Also ja, jetzt bist du hier im Podcast, du hast jetzt, also klar, ich glaube, so Podcast ist zumindest auch ein guter Einstieg. Ich bin froh, wenn ich coolen Content habe und solche Geschichten wie bei dir. Ich baue nebenher was auf und versuche das zu monetarisieren und erzähle auch von dem Struggle, den ich habe. Aber im Prinzip musst du ja in so Elternmagazine auch irgendwie rein oder in so, du hast den New Work Podcast angesprochen, also wie arbeite ich denn effizient und das ist ja, hat ja damit auch zu tun oder ja, also, sowas in die Richtung würde ich, glaube ich, schauen. Ja.
da sind meine Fühler überall ausgestreckt. PR bisher, ja, also ich war, wurde ja auch neulich in diesem anderen Podcast erwähnt von der Dr. Kathi Ernst. Mhm. In die Richtung, ich habe da auch schon ein paar Test-Devices verschickt, also auch Outreach über LinkedIn, Journalisten angeschrieben, da kam auch schon ein bisschen was. Es ist aber auch für mich auch oftmals so eine Blackbox, ne? Also ich hatte ja auch schon Influencer-Marketing, auch sowas. Also Wahnsinn, wie ab 10.000 Follower kommt irgendein Manager und sagt, ich will 2.500 Euro, damit die da Influencerin das mal erwähnt in einer Story. Also ich habe eine E-Mail hier liegen, wir können ja klein starten mit einer Story für 2.500 Euro. Und dann denke ich so, boah, ja, okay. Also ich werde es auch vielleicht ausprobieren mit der richtigen Reichweite, aber man muss ja dann überlegen, wie viel muss ich dafür verkaufen.
Ich glaube, da, und ja, ich mag jetzt, ich glaube, was eher funktioniert, sind so Mikro-Influencer bei dir, dass du lieber mehr kleine hast, so wie jetzt einen großen, also zumindest mal zum Ausprobieren. Weil ja, ich glaube, wenn du jetzt so einen nimmst, da weiß ich, du musst ja selber überlegen, wie viele Geräte muss ich da verkaufen. Ich hatte hier, mit wem hatte ich denn da, also ich hatte zum Beispiel mit René Ruland darüber gesprochen, hier von MyPoster, den kennst du vielleicht, das ist, war so einer meiner größten Gäste, ist schon ein bisschen her. Und er hat gesagt, es hat am Anfang super funktioniert und mittlerweile ist quasi der, das Geld, was du reingibst, das kriegst du halt wieder raus. Also es gibt kein Wachstum dadurch sozusagen, aber das kommt wahrscheinlich komplett schon voll auf das Thema an. Und ich glaube, so Mikro-Influencer, kleinere, die aber wirklich in der Nische unterwegs sind, dass das besser konvertiert für dich. Und die sind auch froh, wenn sie jemand haben, der ihnen was bezahlt. Also, und die nehmen keine 2.500 Euro für einen. Also, da musst du wahrscheinlich mal ein bisschen vergleichen. Das ist schon.
Es ist tatsächlich schwierig, die zu erreichen. Ja. Also, ja, muss ich mehr investieren in Instagram und Co. Mir sagen auch, eigentlich sagen die Influencer-Agenturen auch immer, ja, wir sind ja ein Branding-Kanal. Ja, das ist, macht total Sinn. Also genauso wie bei diesem Politiker-Post, ich glaube, irgendjemand von Public Affairs von, ich weiß nicht, ob es Flixbus oder Fernbus, also irgendein großes Unternehmen hat geschrieben, dass das ja ganz schlimme PR ist, die ich hier für mein Unternehmen mache, weil Politik, mit Politikhass Aufmerksamkeit zu ziehen, das kann ja jeder. Ja, also als Multimillionenunternehmen würde ich das auch nicht machen, das auf den Goodwill der Politik angewiesen ist. Aber als kleiner Indie-Hacker kann man das schon machen. Ja, man muss immer im Vergleich sehen. Oder der andere virale Post, der dieses Karussell, da kam dann auch Leute, oh, das Pixel, das eine Bild ist verpixelt, wie also es geht ja gar nicht. So, denke ich so, ja. In eurem Mindset mit euren Kunden geht es nicht, aber mit denen. Mit
eurem Marketing-Team, das dahinter steht und die Pixel perfektioniert. Ja, das ist halt komplett anderes Setting, das ist klar.
Genau.
Ja. Genau. Ja, ich überlege mal noch, was du machen könntest, aber ich verstehe auf jeden Fall das Branding, weiß nicht. Flixbus ist ja darauf angewiesen, dass die Kunden auch wiederkommen. Ne? Wenn du jetzt ihren Job richtig machst, dann kauft jemand zwei so Dinger. Und dann siehst du den wahrscheinlich nie wieder, auch wenn er die App die ganze Zeit nutzt. Das ist ja auch die Schwierigkeit, dass du jetzt kein Abo hast für die App und wahrscheinlich das auch nie vorhast, weil es dann wieder vielleicht too much wäre. Aber oder kannst du irgendwann Premium-Features in die App einbauen und das noch monetarisieren?
Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also, das Unternehmen in London, die ein ähnliches Device machen, mit dem habe ich neulich telefoniert, war ein total cooler Call. Ne?
Also, wie kam es dazu?
Also tatsächlich hatte ich ja der Kathi Ernst gesagt, hier, guck mal, Sandbox, wäre doch was für deinen Podcast, probier's mal aus. Und dann kam zurück, ist das wie Kipp? Habe ich gesagt, was ist denn Kipp? Habe ich das gegoogelt, ich kannte das nicht. Und dann habe ich gesehen, ey, das ist das Gleiche, wie ich mache. Und den habe ich halt einfach angeschrieben. Und ich glaube, er kommt aus Manchester. Dann habe ich gesagt, ja, komm, wir telefonieren mal. Und ich habe den erstmal gar nicht verstanden, weil dieser englische Dialekt so extrem war. Und war der dann super cool und hat alles erzählt. Und er kommt aus einer ganz anderen Richtung. Er kommt aus der Wellness-Industrie, also aus der Fitness- und Wellness-Industrie. Und er will so ein Abo-Modell fahren, indem er aber in der App dann Benefits anbietet. Also er hat jetzt zum Beispiel so Sachen wie Atemtechniken, Breathwork Sessions drin, auch mit irgendeinem anderen Londoner Hippens Studio. Also es passiert gerade total viel in diesem Wellness-Bereich. Es ist ja nicht nur Wellness, Fitness, Longevity. Und er will diesen Weg gehen, dass dieses Device eigentlich nur so der Türöffner sind für diese In-App-Welt. Mhm. Und was ich aber auch schon sehe, das habe ich mir auch neulich überlegt, also Feedback ist oft von den Leuten, ja, ich habe ja dann so viel Zeit, was mache ich denn damit? Also wenn man wirklich mal guckt, wenn man 2 Stunden mehr Zeit am Tag hat.
Das ist viel, ja.
Oder einen Abend frei und du kannst jetzt nicht mehr auf deinem Handy scrollen, dann brauchst du ein neues Hobby. Und das macht natürlich auch das Feld auf für Empfehlungen, ja, also ich sag mal, Richtung Affiliate kann ich mir da schon noch was vorstellen. Oder dass man tatsächlich, was ich mir auch schon überlegt habe, so in Richtung Premium-Kurs am Anfang, ja. Also da brauchst du natürlich Inhalte. Also das eine ist ja zu verstehen, man hat ein Problem und das Device kann dir dabei helfen, aber viele verstehen auch nicht die Mechanismen dahinter, in die sie eigentlich reingezogen werden.
Mhm.
Und ja. Aber tatsächlich, das ist die Hürde am Geschäftsmodell. Die User kommen einmal, wenige kommen 2-3 Mal und kaufen es nochmal für Freunde oder empfehlen es weiter tatsächlich. Aber das ist die Hürde am Geschäftsmodell. Ich muss bei der ersten Transaktion positiv sein.
Mhm. Ja, das ist halt der Unterschied. Deswegen ist ja, Branding ist natürlich cool, aber im Prinzip hast du einen anderen Fokus. Das ist, was ich meine.
Ja.
Letzte Marketing-Idee, wo ich noch hatte, also dieses, wir haben ja Social Media ab 16, gibt es ja gerade auch eine Kampagne und waren auch im Bundestag. Vielleicht mal da die Fühler ausstrecken, vielleicht hilft er das ja, dass man das irgendwie zusammen macht sozusagen, weil das kann man ja auch dann
Ja, ich habe hier mit der Tochter eines Freundes geredet, die ist 16, die hat mir erzählt, sie geben immer ihr Zweitgerät ab. Also sie nehmen dann so ein altes iPhone. Und dann kriegen die Lehrer dann alle so ein iPhone 5.
Ah, nee.
Und in der Mittagspause sitzen sie alle mit ihrem iPhone 12 und ihrem neuen Pixel dran. Also, ja, die Kids sind mega schlau. Also ich habe in meiner Recherche auch geschaut, ja, welche Wege gibt's denn eigentlich, das alles zu umgehen?
Ja, das war bei uns früher nicht anders. Also wir haben immer Wege gefunden.
Genau.
Also meine Eltern hatten einen Code im Fernseher oder vom C64 das Netzteil weg. Dann hast du halt geschaut, ey, was gibt's noch für Netzteile, die auch funktionieren, ne? Also, meine Mutter hört den Podcast übrigens, von daher, schöne Grüße.
Schön.
Es ist immer so, ich sehe das ja jetzt auch bei meinen Kindern. Egal, was du machst, die versuchen, dich zu hacken und deine, egal wie, ne? Das ist ja auch klar.
Ja. Ich bin auf ein Video gestoßen von einem Junge, der ist vielleicht 13 oder 14, der erklärt dir, wie du quasi deine Eltern manipulierst, damit du ins Untermenü von der Bildschirmzeit kommst. Also er sagt, ja, sag deinen Eltern, du musst diese eine Wetter-App, du willst mal was nachschauen, wie denn gerade das Wetter in Afrika ist. Und dann gehen die in das Menü und dann sagst du, gib mir das Handy wieder. Und dann kannst du nämlich zurückswipen, weil die Einstellung ist nicht gesperrt. Das ist erst gesperrt, wenn du die Einstellungsseite wieder verlässt. Und dann kannst du alles aktivieren. Das hat jetzt bei mir 4 Monate funktioniert und jetzt ist mein Papa böse auf Apple, warum die das nicht richtig machen. Aber ja. Also die Kinder sind sehr clever. Das hat dieser Use Case über Zwang, also seit Tag 1 kommt immer, kann ich das für meine Teenie-Kinder nutzen? Und ich sage immer, nee, aber du kannst es für dich nutzen und du kannst deinen Kindern einen guten Medienumgang versuchen beizubringen. Ist natürlich in dem Alter schwierig, weil du alles aufsaugen willst.
Ja. Mich würde es noch kurz ein bisschen das Firmensetup interessieren. Das ist ja auch immer was die Leute interessiert. Du hast ja nebenher, du hast wahrscheinlich ein Kleingewerbe dann gerade.
Genau.
Und musst das jetzt vielleicht dann umstellen nächstes Jahr, weil du über die Umsatzgrenze kommst oder je nachdem. Das hoffen wir zumindest mal. Hast es zu Hause, du machst es alleine, hast du schon mit, oder machst du dann alles alleine, bis auf den Druck, was du erzählt hast und die Marketinghilfe von deinen Kumpels, oder gibt es doch Freelancer, mit denen du zusammenarbeitest?
Genau, also ich habe momentan, also die Devices werden extern produziert, den Shopify-Store, das mache ich alles selbst, die App-Entwicklung, iOS habe ich selbst gemacht, Android habe ich gemeinsam mit einem Freelancer gemacht, Social Media Content mache ich auch momentan noch selbst, habe aber jetzt für Instagram so einen Videograf engagiert. Der hat mir schon 2 Videos gemacht.
Wo hast du den gefunden?
Also auch über einen Freund empfohlen.
Okay.
Also ein Freund, der hat auch ein kleines Softwareunternehmen. Und ich habe gesehen, der hat super coole Videos. Und dem habe ich einfach geschrieben, hey, das ist ja mega geil, wer macht das? Und dann hat er den Kontakt hergestellt. Packaging hilft mir momentan meine Frau mit dem Packen. Ich sag immer, Qualitätskontrolle macht meine 2-jährige Tochter, weil man kann die super cool übereinander stapeln. Also haben wir gestern auch wieder gemacht. Ich habe Ware abgeholt und ich check dann kurz mal, ob alle okay sind, und dann stapeln wir die so hoch, weil die ja magnetisch sind. Ich sag immer, das ist mein Pivot-Moment. Dann gehe ich in die Kinderspielzeugindustrie. Genau. So ist das Setup. Nächstes Jahr, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine GmbH oder eine UG gründe.
Wenn du das Geld hast, mach gleich die GmbH. Ich war am Montag beim Notar und habe meine Umwandlung der UG gemacht, und hinterher ist man immer schlauer. Der Prozess ist einfach dann auch teuer. Und jetzt so, wenn du es gleich von Anfang an machst, ist es schon sauber, aber man braucht halt das Geld, das man einlegt. Ne? Also ist ja klar, das ist dann immer einfach gesagt, aber so als Familienvater oder Familienmensch hat man halt auch seine Ausgaben für alles Mögliche. Und dann ist es schwierig, da sowas manchmal frei zu machen. Das ging zumindest mir damals so, als ich gegründet habe. Und das sieht heute zum Glück anders aus. Aber ja, es ist ja, kommt immer auf die Situation drauf an, in der man steckt.
Ja.
Okay, und du arbeitest gerade noch Vollzeit, richtig?
Genau.
Und machst du dann abends am Wochenende Sandbox, oder wie kriegst du das Timebox-mäßig hin, ohne dass du verrückt wirst? Ist es noch so wie am Anfang, wie du es beschrieben hast, dass du jetzt dann abends dich hinhockst, deine Sandbox aktivierst, keine Apps nutzen kannst und dann 4 Stunden an deinem eigenen Thema arbeitest?
Also es ist nicht mehr ganz so einfach wie am Anfang, weil meine Tochter früher einen anderen Schlaf hatte und normalerweise war die dann so um 18 Uhr im Bett. Jetzt ist sie ein bisschen größer und ist relativ lang wach, sodass ich abends auch oft mit einschlafe. Der Schlaf ist auch besser geworden, Gott sei Dank. Bei mir ist so, ich habe einen relativ flexiblen Arbeitsvertrag. Also ich habe jetzt nicht die harte Zeit, dass ich von 9 bis 17 Uhr im Büro sein muss. Kommt natürlich jetzt auch mehr wieder ins Büro gehen. Aber ich kann schon sagen, so in dem Modus operandi, in dem ich zurzeit unterwegs bin, geht's halt nicht weiter, weil es einfach zu viel ist. Also es läuft zu gut dafür. Also ich bin nach wie vor erstaunt, eigentlich wie schnell das jetzt Fahrt aufgenommen hat. Ich glaube, ich habe ein gewisses Momentum und will das jetzt auch weiter ausnutzen und werde mal sehen, wie ich da nächstes Jahr genau weiter verfahre. Ich weiß aber, so wie ich jetzt ist es schwierig.
Okay. Wie ist es in der Firma generell so angekommen? Da jetzt in amerikanischen Firmen ist es ja normal manchmal, dass die Menschen mehr Jobs haben. Wie war es bei dir? War der Chef eher skeptisch? Haben die Beifall geklatscht oder wie lief das ab?
Ja, eigentlich alles positiv. Also ich habe noch nie was Kritisches gehört. Ein Stück weit profitiert das Unternehmen ja auch davon, dass ich mich in neue Technologien einbringe. Also tatsächlich, eins meiner Projekte die letzten 2 Jahre bei Mercedes war MBUX Notes, was auch eine kleine KI-App ist. Die haben wir recht schnell auf den Markt gebracht. Also man kann da seine Gedanken diktieren und
im Auto.
Im Auto, genau. Ja, während der Fahrt, weil mir ist auch aufgehört, die besten Ideen habe ich während der Fahrt und dann kann ich sie nicht aufnehmen, weil das Gehirn geht dann in so einen Modus wie beim Duschen, ja. Du hast eine primäre Aktivität, die dein Gehirn nicht komplett auslastet, und dann geht das Gedankenkarussell los. Und da hatte ich die Idee, es wäre cool, ich hätte einfach einen Record-Button und er nimmt es auf, transkribiert das und dann kann ich es an Google oder an meinen Microsoft-Account schicken. Und das Projekt kam auch nur zustande, weil ich mich privat so viel mit KI auseinandergesetzt habe. Also es gibt viele bei Mercedes, die nebenher was machen. Viele haben jetzt auch tatsächlich die Abfindung schon genommen und versuchen ihr Glück. Also das ist natürlich jetzt bei mir persönlich, in LinkedIn sehe ich das sehr oft momentan, dass irgendwelche Leute sagen, hier 15 Jahre, ich bin jetzt raus. Also ich bin nicht so lange dabei, deshalb ist meine Abfindung auch nicht so hoch. Also es ist tatsächlich meistens ab 40 Jahren plus sind die Summen sehr hoch. Und ja, viele, die jetzt nebenher schon Projekte hatten, auch teilweise, sagen wir mal, keine Startup-Projekte. Es gibt Leute, die haben sich über die letzten 10 Jahren eben Immobilienwissen angeeignet und versuchen jetzt da in dem Markt aktiv zu werden, weil sie sagen, hey, jetzt sinken die Preise hier in der Region. Jetzt werde ich aktiv. Also gibt sämtliche Aktivitäten davon von Mitarbeitern.
Falls jemand zuhört und auch was bootstrappt jetzt und den Podcast noch nicht kennt, dann gerne melden, dann können wir auch ein Interview machen.
Ja, ich kann dir mal ein, zwei empfehlen tatsächlich.
Ich bin immer auf der Suche nach solchen Geschichten, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir aus diesem Jammerzustand rauskommen, weil es gibt echt viele Menschen mit guten Ideen und das findet halt nirgends in der Presse statt. Und deswegen gibt es auch den Podcast eben, um da ein bisschen Licht drauf zu scheinen für die Menschen, die das machen. Du hast ein bisschen erzählt, dass du jetzt hast mit der Konkurrenz aus UK gesprochen. Gab es schon andere Anfragen? Hat jemand sich gemeldet, hat gesagt, hey, das ist cool, ich möchte da investieren und möchte, dass das größer wird und möchte, dass die nicht Nenbox heißt, sondern die, keine Ahnung, XYZ-Box und dafür steht dann, ich kaufte für 30% Anteile. Gab es sowas?
Also wir sind ja hier bei Happy Bootstrapping.
Ja.
Also ich habe tatsächlich einige Investorenanfragen, auch aus dem D2C-Bereich, teilweise auch E-Commerce-Unternehmen, die sagen, hey, ich helfe dir, das größer zu machen, dafür kriege ich so und so viel Prozent. Momentan ist meine Situation so, ich sage, das funktioniert jetzt organisch so nebenher. Ich muss jetzt rausfinden, was kostet mich der Kundeneinkauf. Und dann habe ich in meinem Modell eigentlich alle Metriken, um zu sagen, okay, jetzt kann man skalieren. Und für Skalierung brauchst du dann natürlich ein bisschen Kapital. Und da ist die Frage, wie ich dieses Kapital dann beschaffe. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass ich dann zu einem Venture Capital gehen muss. Genau.
Also tatsächlich auf LinkedIn. Zurück, wenn sich jemand meldet? Ja, danke, kein Interesse, oder?
Ja,
oder
was? Genau. Ja, okay. Danke, aktuell kein Interesse. Ich melde mich, falls die schreiben dann so, ja, lass mal ein Meeting machen. Ich habe gerade konkret jemand, den muss ich eigentlich echt noch zurückschreiben, weil weil ich das schon interessant finde, was die machen. Ja, ich wollte jetzt erstmal meine Hausaufgaben machen.
Interessant, ja. Die meisten warten auf so Mails und du lässt den Posteingang liegen. Okay, das finde ich natürlich auch interessant, aber ja.
Ich antworte ja schon darauf freundlich, aber es macht jetzt aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel Sinn. Ich glaube aber trotzdem, bei meinem Produkt ist es so, es kommen immer mehr hoch, die was sehr Ähnliches machen. Und ich glaube schon, dass man das jetzt relativ schnell bekannt machen muss und skalieren, weil sonst kommt jemand anders. Also.
Und das heißt, dass du das Geld dafür nimmst, sozusagen. Auf der anderen Seite, ich glaube so, wenn ich dir so direkt Public Feedback geben darf, wenn du es bootstrappst, dann hast du die Möglichkeit, es günstiger anzubieten, wie jemand, wo Venture Capital hat, glaube ich. Ja. Und dann ist es halt ein Marketing-Game. Wie kriegst du das so vermarktet, dass sie dein Produkt kaufen und nicht das andere? Und wenn du Venture Capital hast oder so, also könnte ich mir jetzt vorstellen oder sehe ich bei anderen Produkten, dann gibt es irgendwann den Subscription-Zwang, weil dann die Umsätze sonst ausbleiben. Ne?
Ja.
Weil dann hat irgendwann jeder ein Zweit- und Drittgerät, der es haben will und dann musst du anders wachsen.
Ja.
Das ist so das, wo ich jetzt, also, aber das ist natürlich langfristig zu sehen, dass es dann...
Ja, es gibt ja unterschiedliche Venture Capital. Ja, also klar, okay. die aus sind auf 10x und dann verwässern und weiterverkauf etc. Ja, oder auch im E-Commerce-Bereich, da sagen mir viele, ey, dein Produkt, das ist super. Mhm. Aber eigentlich ist im E-Commerce der Trend, auf die zweite Transaktion positiv zu sein. Das ist halt schon krass.
Ja,
das geht bei mir nicht. Aber ich weiß zum Beispiel...
Die Transporthülle oder was für das Gerät?
Keine Ahnung. Aber ich habe halt kein Sockenprodukt. Ne? Ich verkaufe keine Socken, die dann irgendwann durch sind oder irgendeine Creme.
Verstehe ich.
Ja. Das heißt, ich muss positiv sein auf die erste Order. Und dann hat es natürlich das Thema, zu welchem Preis produziere ich und zu welchem Preis kann ich es anbieten. Ich bin jetzt mega happy mit den 49,90. Ich glaube auch, dass das so eine Hürde ist, kurz unter 50 Euro.
Ja, das sind 2 Kisten Bier heute, sage ich jetzt mal. Das ist ja...
Das ist ja das andere Thema. Ich habe überhaupt kein Gefühl mehr für Preise.
Mhm.
Wegen der Inflation man weiß nicht mehr, was wie viel wert ist. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich essen gehe, falle ich hinten um, ne? Also
ja.
Neulich war ich in der Pizzeria und das war so lustig. Da wollte ich dann bezahlen, da haben die gesagt, ja, kostet 8 €. Dann war ich so, 8 €? Kann doch gar nicht sein. Ja, aber wir akzeptieren keine Karte. Ich habe natürlich kein Bargeld dabei, ja.
Aber da weiß man auch. Das ist nochmal ein eigener Podcast, aber ja, klar. Ja, gut, da weiß man dann auch Bescheid. Okay, gab es irgendwelche Situationen, wo du auch kurz davor warst, das hinzuwerfen? Jetzt machst du es 12 Monate und offensichtlich läufst, du kriegst gutes Feedback, sowohl über LinkedIn als auch über Einkäufe. Aber gab es so Momente, wo du gedacht hast, ey, fuck, was mache ich hier eigentlich? Hast du ja, glaube ich, im Intro schon ein bisschen erzählt. Und du hast ja dann offensichtlich trotzdem weitergemacht. Also gab es sowas oder ist das alles so gelaufen?
Ja, also ich hatte ja erwähnt, im Sommer, bevor dieser erste virale Post kam, da war ich schon so, dass ich dachte, so, ja, das interessiert ja niemanden. Also wahrscheinlich hätte ich im nächsten Schritt das, was ich jetzt mache, Richtung Ads, hätte ich dann das wahrscheinlich noch schneller ausprobiert. Es war auch ein richtiges Sommerloch. Also insgesamt ist es so, dass ich mir, also man fragt sich schon, wenn man sowas nebenher macht, also ich könnte jetzt auch hier entspannt Fußball schauen oder was auch immer machen. Also man opfert schon was dafür. Und das ist eigentlich, denkt man sich, das ist auch völlig verrückt. Warum macht man das eigentlich? Und das ist auch so ein innerer Antrieb. Also mich motiviert das Thema total. Und ich hatte ja erwähnt, dass ich so eine Liste an Ideen habe. Und es hat mich immer magisch zu dieser Idee angezogen, obwohl das war, wo ich gesagt habe, das kann ich, auf keinen Fall kriege ich das hin. Also und ich sage immer, vielleicht ein Wink des Schicksals, dass ich jetzt so weit gekommen bin. Und ich kenne das aber auch von anderen Gründern. Solche Low-Phasen gibt es immer. Man muss halt dranbleiben.
Ja, also das ist auf jeden Fall. Also wie viele Ideen stehen auf der Liste? Und wie hat es dich dann magisch hingezogen? Oder wie hast du entschieden, dann doch damit anzufangen?
Also tatsächlich war es ein Gefühl. Also rein, eigentlich im Nachhinein ist diese Liste totaler Unsinn, ne? Ich habe versucht, alles zu analysieren, Richtung Metriken, was könnte wie erfolgreich sein. Aber am Ende hat es mich da hingezogen, weil es mein eigenes Problem löst. Und da sind natürlich, rein finanziell sind da wahrscheinlich viel bessere Ideen drin im B2B-Bereich. Aber wenn du sowas startest, dann musst du natürlich auch ein Commitment setzen. Und in der Vergangenheit hatte ich zum Beispiel so einen Linktree-Clone während Corona gebaut. Habe gesagt, hey, komm, ich mache so eine deutsche Alternative. Dann habe ich das gebaut, auch mit einem Freund zusammen.
Wie hieß das?
Ist, glaube ich, jetzt offline. ClickBio hieß es dann.
Okay.
Und es hat mega Spaß gemacht, das zu entwickeln. Und das Produkt war auch gut. Aber das zu vermarkten dann im Direktvertrieb. Und dann haben die Unternehmen immer nur so 100 € gezahlt. Und also im Jahr, klar, hätte ich das. Es hat mir auch halt überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also das Produkt entwickeln hat mir Spaß gemacht. Aber das hinten raus Richtung Marketing. Und irgendwie so überzeugt war ich dann von der Lösung auch nicht, weil man kann, die meisten nutzen dann trotzdem Linktree. Also du musst schon extrem überzeugt sein von der Lösung und vom Produkt, um es länger als ein paar Wochen zu machen. Also auf LinkedIn kommen ja auch ständig irgendwelche Vibe-Coder hoch, die sagen, ich habe jetzt dieses Produkt und ja, dann sind sie halt nach 3 Monaten weg und posten nichts mehr, weil die sind erstmal begeistert, was sie hinbekommen haben und dann merken sie, ich muss ja auch vermarkten, ich muss ja auch die Leute erreichen, ich muss mich ja auch differenzieren von dem, was ich kopiert habe. Ja.
Da kommt die intrinsische Motivation ins Spiel, glaube ich, und die hast du jetzt für das Thema und vielleicht funktioniert es halt einfach auch deshalb.
Genau, also ich glaube, intrinsische Motivation ist extrem wichtig.
Ja, mega gut. Also ich werde auf jeden Fall eins bestellen, in den Weihnachtskorb legen, vielleicht sogar von meiner Frau. Jetzt hoffentlich hat sie bis hierhin nicht gehört. Mal schauen. Vielleicht auch das für mich selber nutzen. Das macht ja auch schon Sinn. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall überzeugt. Also ich kannte jetzt das UK-Device auch nicht, bevor ich das in einem anderen Podcast gehört habe. Und dann habe ich aber deinen LinkedIn-Artikel schon gesehen gehabt und habe dann gedacht, so, ja, ist ja witzig. Und so habe ich dich dann angeschrieben, glaube ich. Und dann sind wir da in Kontakt gekommen.
Ja, und Andreas, du hast ja Du hast ja Android, also Android kommt hoffentlich, weiß ich, ob es vor Weihnachten noch kommt.
Ja, bestimmt.
Kommt drauf, wenn Google, mal sehen, letztes Mal musste ich an Apple einen Brief schreiben, dass der Hardwarebesitzer mir erlaubt, seine Hardware in der App zu nutzen. Ich bin ja natürlich Hardware- und Softwarebesitzer, dann habe ich halt mir selber einen Brief geschrieben und habe den Apple geschickt. Die waren dann zufrieden, mal gucken, ob das wieder von Google passiert.
Okay, weil das Zusammenspiel hast, okay, also das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, interessant. Ja, ey, mega spannend. Also ich drücke dir alle Daumen. Hast du denn ein konkretes Ziel dann für nächstes Jahr oder planst du da gerade noch nicht so voraus? Also ich will so und so viel Devices verkaufen, so und so viel Umsatz machen oder?
Ja, also mein Ziel ist ambitioniert, aber ich will nächstes Jahr 100.000 Euro Umsatz machen.
Wow, das wäre eine Verzehnfachung dann oder so ein bisschen weniger wahrscheinlich.
Ja, genau.
Geil. Also ich werde es auf jeden Fall pushen und erwähnen und dann die Folge kommt wahrscheinlich jetzt relativ schnell. Dann kannst du vielleicht hier den einen oder anderen Weihnachtskäufer noch mitnehmen.
Es ist auch das perfekte Device für den Neujahresvorsatz.
Ja, also, das stimmt, ja.
Ich bin langsam in der Marketing-Denke, ja. Nach Black Friday kommt Neujahresdenke und dann ist ja schon Osterzeit und dann.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und dann vielen Dank fürs Teilen deiner Story.
Danke dir.
Alles klar. Mach's gut.
Super.
Ciao, ciao.
Ich bin gespannt. Ciao.
Ja, ciao. Ja, das war auch schon wieder Folge 151 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Schick mir einen Fax oder einen Weihnachtsbriefchen an hallo@happy-bootstrapping.de. Gern kannst du auch den Podcast bewerten, weiterempfehlen, teilen, was auch immer. Und ja, jetzt noch wie besprochen, der Gutscheincode, der ist einfach nur happy, happy, happy. Mit dem Code happy bekommst du 10 Euro auf die Zenbox. Ansonsten nochmal hier der Hinweis für den Engineering Kiosk Podcast Adventskalender mit der Folge zur Trust Battery. Und in der nächsten Woche spreche ich mit dem Viktor Wexsei von Marswalk Media. Ja, ich habe ja selten Agenturen zu Gast, aber hier gehen so eine TikTok-Agentur aus Österreich, die da super erfolgreich sind mit einem jungen Team. Und das fand ich wirklich auch total beeindruckend. Die Folge kommt dann nächste Woche. Danach kommt, glaube ich, wieder eine E-Commerce-Folge und dann ist eine Woche Pause so über Weihnachten. Mal schauen, vielleicht gibt es da auch irgendwas. Jo, wie immer kannst du mir Vorschläge für neue Gäste schicken, da freue ich mich besonders drauf. Habe jetzt aber auch schon ein paar ausgemacht für nächstes Jahr, bin aber immer auf der Suche nach neuen spannenden Gästen und vor allem auch weiblichen Gründerinnen. Von daher, wenn du da was hast oder im Freundeskreis, gerne her damit, würde mich super drüber freuen. Ich wünsche dir schon mal, wahrscheinlich hast du eine Weihnachtsparty oder so. Habt eine tolle Feier. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.